Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist ein ganz besonderer Podcast, denn heute ist Dominik Rass bei mir als Gast im Interview. Dominik ist ehemaliger Profisportler. Er hat im Leistungssport sein Zuhause. Er war Profifußballer. Und heute ist Dominik eine sehr bekannte Persönlichkeit zum Thema Mentaltraining. Er ist Keynote-Speaker und hat sich in den letzten Jahren als absoluter Experte zum Thema mentaler Fitness etabliert. Und in dem Podcast-Interview sprechen wir darüber, welche Erfahrungen er gemacht hat im Leistungssport zum Thema Mentaltraining. Und was war eigentlich wirklich der ausschlaggebende Punkt, warum er aus dem Leistungssport rausgegangen ist, um sich wirklich nur noch diesem spannenden Thema zu widmen? Er gibt aber eben auch ja Techniken an die Hand, die wir alle nutzen können, um eine neue Perspektive einzunehmen, gerade wenn die äußeren Umstände ja nicht positiv sind. Und ich spreche auch mit ihm über Herausforderungen, die Menschen haben, wie sie damit besser umgehen können. Und freue dich auf jeden Fall über ein ganz tolles Interview mit Dominik Rass, einem der bekanntesten Mentaltrainer und ehemaligen Profisportler. Ich wünsche dir viel, viel, viel Spaß dabei. Hallo, lieber Dominik. Ich freue mich riesig, dass du heute als Gast bei mir im Podcast bist. Ein herzliches Willkommen und ja, hallo. Schön, dass du da bist.
Danke, Kerstin, für die Einladung.
Ja, lieber Dominik, wir haben uns ja kennengelernt oder ich habe dich kennengelernt bei Fairtalk. Da saß ich mit meinem Marco vor dem Fernseher und wir haben uns Fairtalk angeschaut. Ein tolles Format, wie ich finde. Und dann warst du ein Gast dort bei dieser wunderbaren TV-Sendung. Und du hast über das Mentaltraining gesprochen und viele Dinge, die du dort berichtet hast, die du als Impulse den Leuten mit auf den Weg gegeben hast. Das war eine Sendung, da ging es eben auch über Heilung. Also es ging darum, dass gerade Menschen, die unheilbar krank waren, sich wirklich selbst eben auch geheilt haben. Und welche Rolle da das Mentaltraining spielt, da hast du quasi den einzelnen Leuten Tipps und Informationen gegeben. Und da sagte ich noch meinem Mann Marco, Mensch, sensationell, endlich mal einer, der das richtig gut auf den Punkt bringt und der vor allen Dingen, ja, diese authentische Ausstrahlung eben noch mit dazu verkörpert. Und dann haben wir beide uns beim Creator Festival, das ist noch gar nicht so lange her, wieder getroffen. Und da warst du auch als Speaker auf der Bühne. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bei mir im Podcast bist, denn mentales Training ist ja auch mein Steckenpferd und dich als Profi heute hier zu haben, finde ich ganz, ganz, ganz prima. Ein paar Worte noch zu dir. Du bist ehemaliger Profisportler. Du warst im Fußball Profi, also beziehungsweise im Leistungssport beim Fußball aktiv. Du bist heute Mentaltrainer und vor allen Dingen eben auch Keynote-Speaker, deswegen warst du ja auch bei Creator auf der Bühne. Und du hast dich in den letzten Jahren als Experte für die mentale Fitness und vor allen Dingen eben auch für die Potenzialentfaltung für Unternehmen, Privatpersonen und für Profisportler etabliert und vielleicht auch so ein bisschen spezialisiert. Also, habe ich noch irgendwas vergessen, lieber Dominik?
Perfekt auf den Punkt gebracht.
Sehr schön, prima. Sag mal, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Gerade als ehemaliger Leistungssportler, du warst im Fußball aktiv, ne?
Genau. Ich muss ja sagen, ich bin schon relativ früh auf die Thematik gestoßen, dass es da mehr geben muss. Weil wenn du im Leistungssport drin bist, ist natürlich eine Verletzung auch Tagesgeschäft irgendwo. Und ich war aber schon früh daran interessiert, alternative Möglichkeiten zu finden, wie ich mich schneller regenerieren kann. Ich wollte nicht immer nur den alltäglichen Weg gehen, sondern vielleicht kann man da irgendwie was anders machen. Und dann kam ich halt mit Mentaltraining, mit verschiedensten Alternativtherapien, auch was Naturheilmethoden betrifft, in Kontakt und habe gemerkt, okay, das ist sehr spannend. Also das finde ich unglaublich interessant. Und dann bin ich so eigentlich schon wirklich früh mit 14, 15 in diesen Bereich reingekommen und seitdem verfolgt es mich. Und der Punkt, wo ich irgendwann mal gesagt habe, das muss ich einfach in der Expertise verstehen, war der, wo ich im Leistungssport dann gemerkt habe, du machst ein gutes Spiel und du bist 7 Tage gut drauf. Dann machst du ein schlechtes Spiel und du bist gefühlt 7 Tage schlecht drauf, du willst mit niemandem reden, du willst dich am liebsten verkriechen. Und ich denke mir irgendwann so, es kann nicht sein, dass externe Umstände so einen starken Einfluss auf meine Lebensqualität haben, dass ich so abhängig davon bin, was im Außen passiert. Und wir können halt viele Dinge nicht sofort kontrollieren, was da kommt. Aber ich habe für mich beschlossen, ich will da kein Opfer meiner Umwelt mehr bleiben. Und habe dann rausgefunden, ja, wenn du eine mentale Fitness entwickelst, ja, wenn du mental stark bist, dann gehst du mit solchen Dingen einfach besser um. Ich habe da relativ früh auch begonnen, erfolgreiche Personen zu analysieren. Ich habe Biografien gelesen, ich wollte wissen, was machen die anders? Warum sind die an der Spitze? Und dann habe ich festgestellt, die haben oft gar nicht weniger Probleme, weil die erzählen von Geschichten und von Herausforderungen, von Rückschlägen und hatten sozusagen wirklich viel, was entgegenkam. Aber es waren einfach sehr, sehr gute Problemlöser. Die waren sehr, sehr stark daran orientiert, okay, wie kann ich mir Fähigkeiten aneignen, dass ich mit den Gegebenheiten des Lebens besser umgehe. Und ich bezeichne das jetzt einfach als mentale Fitness. Und seitdem ist das Thema für mich einfach an der Prio-Liste Nummer 1. Heute unterrichte ich es auch und spreche drüber. Und deswegen sind wir auch hier.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also du bist jetzt Fußballer. Wie hoch hast du gespielt? Also in welcher Liga hast du gespielt?
Genau, in Österreich war es die zweite Liga.
Mhm. Wow.
Und in Deutschland in der vierten Liga.
Und wie lange hast du dort quasi als Profifußballer, wie lange warst du aktiv?
Es war, ich würde sagen, bis zu meinem 23. Lebensjahr. Also ich habe eigentlich auch relativ früh dann schon eine andere Richtung eingeschlagen, weil ich einfach gewusst habe, okay, es ist irgendwo auch nicht 100% mein Weg.
Aber wie war das mental? Hast du dir da Druck gemacht? Wolltest du zu der Champions League gehören? Wolltest du zu den Besten gehören? Wie bist du denn damals? Also wie ist so der Dominik im Leistungssport mental drauf gewesen?
Ich würde sagen, mental war er nicht so stark drauf, weil er hat sich sehr, sehr viel Druck gemacht. Er hat sehr, sehr viel Spannung im System die ganze Zeit gehabt. Heute weiß ich, dass viele, viele Verletzungen aus der damaligen Zeit genau aufgrund dieses Stress in mir entstanden sind, weil ich hatte einen perfekten Lifestyle. Also ich habe auf meine Schlafgewohnheiten geachtet. Ich habe auf meine Ernährungsgewohnheiten geachtet. Ich habe eigentlich alles gemacht, wie es für einen Vorzeigeprofi gehört. Und trotzdem habe ich es nicht verstanden, dass ich immer wieder Verletzungen hatte, dass ich müde war zum Zeitpunkt X und andere Spieler, die da vielleicht gar nicht so viel Augenmerk auf solche Dinge gelegt haben, waren dann oft fitter als ich, waren weniger verletzungsanfällig. Und da begann die ganze Fassade schon zu bröckeln, dass ich mir denke, da muss noch was anderes dahinter sein. Und der mentale Punkt war damals sicherlich nicht meine große Stärke.
Und gab es denn so Schlüsselmomente, wo du dich so unter Druck gesetzt hast, weil du unbedingt gewinnen wolltest? Oder hast du dich permanent verglichen? Wie warst du denn da? Also war so einer deiner Mentalstrategien früher mit diesem Leistungsdruck, dass du so werden wolltest wie? Oder hattest du ein Ziel vor Augen oder hast du mehr trainiert? Also warum warst du in so einer Überspannung?
Weil ich sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selber gehabt habe. Und die wollte ich halt unbedingt erreichen. Und bei mir war es dann nach einem guten Spiel nicht so, dass ich mich jetzt extrem freue, sondern nach einem guten Spiel war es eher so, ich war erleichtert. Ich habe das Limit, was ich mir selber gesetzt habe, erreicht. Und umgekehrt war es aber dann genauso, wenn du mal nicht gut gespielt hast, dann war es halt dann richtig schlecht drauf und dann ging das wirklich in eine sehr, sehr negative Energie rein.
Und gab es für dich einen Schlüsselmoment, wo du reflektiert hast, so, da muss jetzt irgendwas passieren, wo du angefangen hast, jetzt lese ich Bücher, Biografien, vielleicht auch führst du bestimmte Gespräche mit Menschen. Gab es so einen Aha-Moment für dich?
Es waren auf alle Fälle die Verletzungen, die immer wieder kamen. Also es war eher das Leben, das mich früher oder später aus dem Ganzen rausgekickt hat. Also ich glaube, das Universum hat mir schon viel, viel früher Botschaften gegeben, in welche Richtung ich eigentlich hingehöre. Mhm. Das habe ich doch noch ignoriert, weil ich halt so auf den Fußballprofi fixiert war. Und wenn du natürlich die Zeichen des Lebens wegdrückst, werden die immer lauter. Und bei mir kamen dann immer stärkere Verletzungen, immer öfter Verletzungen dazu. Das war sozusagen die Botschaft des Lebens für mich, bis ich dann wirklich irgendwann gesagt habe, der Preis, den ich da jetzt gerade zahle, der ist es mir nicht mehr wert für das Ziel, das ich bekommen konnte. Also es war für mich der Schlüsselmoment, dass ich aufgehört habe, war dann, ich war nicht mehr bereit, das Opfer dafür zu bringen. Und das ist so auch der Ansatz, den ich heute meinen Klienten weitergebe, wenn sie sich Ziele setzen. Du musst immer nur die Frage stellen, bist du aktuell noch bereit, das Opfer dafür zu bringen, wenn sich eventuell dieses Ziel erfüllt. Wenn wir dann Ja haben, dann mach weiter. Aber wenn da irgendwann mal Nein kommt, dann ist es vermutlich ein richtiger Weg, weiterzugehen. Und der war bei mir dann in der Phase mit 23 in etwa.
Hast du deine Ausbildung gemacht oder hast du die wichtigste Schule genutzt, das Leben? Wie bist du dann zum Mentaltrainer geworden?
Ja. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil es war immer in meinem Feld.
Ja.
Also wie gesagt, seit 14 wollte ich das und ich habe mich damit beschäftigt und reingefuchst. Und Dann habe ich nach meiner Fußballerkarriere als selbstständiger Personal Trainer begonnen. Mhm. Im Fitnessbereich. Das war für mich irgendwo so das Naheliegendste. Weil ich hatte natürlich viele, viele Physiostunden hinter mir, wo ich selber der Patient war sozusagen. Da hast du natürlich auch ein bisschen Praxis mitgenommen. Und dann dachte ich mir, okay, kenne mich eigentlich relativ gut aus mit sehr, sehr vielen Sportverletzungen und mit den verschiedensten muskulären Beschwerden. Könnte ich eigentlich weitergeben. Dann hatte ich einen sehr, sehr guten Kontakt, der da schon einen Kundenstamm hatte. Und der nahm mich da in sein Team dazu. Und dann habe ich sozusagen 4 Jahre als selbstständiger Personal Trainer gearbeitet. Und dann hat sozusagen das Leben gesagt, du musst aber jetzt mehr ins Psychologische rein, weil das ist folgendermaßen passiert. Ich habe schon irgendwie gemerkt, jedes einzelne Mal, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, feiern die eher die psychologischen Themen mehr mit mir und ich genauso. Das heißt, wenn wir gesprochen haben, verging die Zeit irgendwie viel, viel schneller, als wenn wir Übungen gemacht haben. Ja, bis es irgendwann so war, dass das Verhältnis eigentlich Krafttraining oder Muskeltraining zum normalen Sprechen nicht mehr so war, wie es für eine Fitnessstunde eigentlich sein sollte. Und der Knackpunkt war dann der, dass irgendwann ruft mich ein Kunde an und sagt, Dominik, ich bin verletzt heute. Sage ich, ja, okay, passt, machen wir uns einen neuen Termin aus für nächste oder übernächste Woche, oder wie willst du tun? Ich sage, na, komm trotzdem. Ich zahle dich fürs Spazierengehen. Geh mal eine Runde spazieren, ich will nur reden mit dir.
Ja, du warst der Jackpot.
Yes. Genau. Dann denke ich mir das erste Mal, das kann ja nicht sein. Ja. Da sind wirklich Menschen, die bezahlen mich.
Fürs Reden.
Fürs Reden. Das ist ja nichts Besonderes. Hm. Das ist für mich etwas ganz Gegenwehr, also was ganz Alltägliches. Und dann wurde es aber für mich, ich habe damals dann schon ein bisschen einen Zugang gehabt zu dem ganzen Jahr und habe die Mechaniken dahinter schon verstanden. Und dann war mir schon klar, das könnte vielleicht mein Weg sein, wenn das schon so stark in mein Leben kommt. Und wenn du dich dann öffnest für das Ganze, dann kommen natürlich mehr Menschen in dein Leben, die dich dann in so eine Richtung bringen können, dann öffnen sich Türen und so hat sich das dann Step by Step weiterentwickelt.
Ja, klar, die Seele kennt den Weg, ne? Also es gibt tatsächlich dann auch diese wunderbaren Dinge, die einem das Universum so mehr oder minder aufschließt, die Tür, aber man muss eben auch durchgehen, ja? Und jetzt machen wir einfach mal den Sprung und gehen mal direkt so in dieses Thema Mentaltraining, ja? Wir sind ja unfassbar stark von unserem Geist. Aber du hast es so schön gesagt im Intro, es gibt eben auch Momente, da sind wir gar nicht stark, weil die Dinge im Außen ganz einfach so blöd sind, so schmerzhaft sind. Vielleicht entstehen dann eben auch Situationen, die wollen wir einfach nicht, da wollen wir nicht hinschauen. Ist denn deine Erfahrung, bevor wir tief ins Detail reingehen, welche Rolle oder wie groß prozentual ist der Faktor der mentalen Kraft beim Gesundwerden, beim Erreichen von Zielen? Was würdest du sagen? Wie viel Prozent machen die Gedanken aus?
Ich würde sagen 80%. Mhm. Ich würde wirklich sagen, dass es einen riesen, riesengroßen Anteil hat. Weil du musst dir vorstellen, also es gibt so eine Gleichung, die lautet Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktor. Das bedeutet, das Ergebnis, das du hast, ja, egal ob das jetzt deine partnerschaftliche Situation ist, deine finanzielle, deine gesundheitliche Situation, das Ergebnis ist die Summe aus deinem Potenzial, was da wäre, abzüglich der Störfaktoren. Und Störfaktoren sind negative Gedanken, Störfaktoren sind negative Emotionen. Und jetzt stell dir mal vor, eine Person, die hätte irrsinnig viel Potenzial, aber da zapft die ganze Zeit an diesem Potenzial ein negativer Gedanke, eine negative Emotion. Dann bleibt von dem Grundpotenzial viel, viel weniger übrig. Und deswegen ist es manchmal so, dass Menschen sagen, eigentlich, ich spüre, da wäre ja viel, viel mehr in mir drin und irgendwie, ich bring's nicht nach außen. Dann sage ich, das Potenzial, das wäre jederzeit da. Wir müssen eigentlich nur schauen, dass diese Störfaktoren besser behandelt werden, nicht mehr so viel von deinem Grundpotenzial wegnehmen können, beziehungsweise nicht mehr so einen starken Einfluss auf dich haben, dann schaut automatisch eine größere Summe raus dabei. Und deswegen sage ich, also mindestens 80%.
Ja, es ist unfassbar groß. Also ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich mache diesen Beruf seit über 20 Jahren. Mhm. Und ich habe mit so vielen Menschen gearbeitet, die haben sich so gesund ernährt, die haben so viele Dinge gemacht. Also tatsächlich waren aber die Gedanken nicht gut. Und die Biochemie, also die Neurotransmitterhormone, alles verändert sich aufgrund deiner Gedanken. Ja, wenn man dann aber noch diese Biochemie mit dazu nimmt, also sprich sich anders ernährt, sich noch bewegt und sich um seinen Stress kümmert, und noch die ganzen Traumata auflöst, dann wird es natürlich magisch, ne? Und dann kann man das Ding natürlich in eine tolle Richtung lenken, ja? Stell dir doch mal vor, du müsstest jetzt für jemand ein Rezept ausstellen. Du wärst jetzt hier der Dr. Dominik Rass, finde ich eigentlich ein cooler Titel für dich. Dr. Dominik Rass. Hört sich für mich gerade richtig gut an. Du müsstest jemand ein Rezept ausstellen und auf diesem Rezept müsstest du draufschreiben, okay, was sind denn die ersten Maßnahmen, die jemand jetzt tun sollte, wirklich in die Umsetzung bringen sollte, der jetzt mit mentalem Training anfangen soll, damit diese ja, Störfaktoren der negativen Gedanken jetzt weniger werden?
Also ganz klar in erster Linie mal aus der Komfortzone rauskommen, dass man sich Belastbarkeit aneignet. Weil ich sehe die mentale Fitness auch ein Stück weit wie das menschliche Immunsystem. Stell dir vor, du hast ein gutes Immunsystem, dann gehst du in einen Raum rein, da sind lauter erkältete Menschen. Wenn du stark unterwegs bist, was das Immunsystem betrifft, da passiert da nichts. Wenn du jetzt aber kein gutes Immunsystem hast, dann gehst du in denselben Raum rein und du bist der Nächste, der hustet. Und wenn du mental fit bist, dann hast du sozusagen Antikörper gegen negative Gedanken, gegen negative Emotionen. Und wie baue ich mir so solche Antikörper auf? Wie baue ich mir ein positives Immunsystem auf, ein gutes, dass ich einfach Dinge aushalte? Indem, dass ich mich gewissen Situationen öfter stelle. Das heißt, such Fehler. Geh in Situationen rein, die dir ein bisschen Angst machen. Probier Dinge, die du noch nie ausprobiert hast, sodass dein System einfach einmal an diese Herausforderungen des Lebens, die da sind, gewöhnt wird. Und dann wirst du merken, dass du automatisch belastbarer wirst und diese Faktoren von außen nicht mehr so einen starken Einfluss haben auf dich. Ich komme aus Österreich, wenn du jetzt die Skistrecke hernimmst, in Kitzbühel auf der Streif, ja, wenn du da die besten Weltcup-Athleten anschaust, ja, und die hauen sich da runter, wenn du den auf gut Österreichisch streist, ja, also dass der zerstört, dann hat der in der Regel ein paar blaue Flecken, Prellungen, aber der steht wieder auf und steht wahrscheinlich am nächsten Tag beim Slalom wieder am Start. So, wenn ich da als Normalo dieselbe Strecke runterfahre, denselben Sturz habe, gute Nacht, da stehe ich nicht mehr auf. Das heißt, dieselbe Situation ist für den eine ganz andere Erfahrung als für mich, aber nicht, weil die Umstände anders sind, sondern weil der einfach andere Dinge gewöhnt ist. Und die ist er gewöhnt, weil er sich damit viel, viel öfter konfrontiert hat.
Aber welchen Tipp gibst du Menschen, die jetzt in so eine Situation oder die solche Situationen suchen? Die sagen jetzt zum Beispiel, boah, ich habe totale Angst, jetzt vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Ja, die sind jetzt mutig, die waren bei dir im Coaching-Programm und sagen so, der Dominik hat mir auf meinen Rezeptzettel geschrieben, du musst dich Situationen stellen, vor denen du Angst hast. Je mehr Erfahrung du hast, desto leichter wird's. So, jetzt stehen die vor einer Gruppe, sie sprechen und danach sagen, ah, ich hätte es aber besser machen können. Ah, ach nee, ich war nicht doch nicht gut genug. Also die Erfahrung zu suchen ist wichtig, klar. Aber was müssen die denn dann noch tun, um positiv aus dieser Erfahrung rauszugehen?
Also auf alle Fälle würde ich da mal gleich sagen, wenn zu mir jemand kommt und er sagt, er hat Angst vor Menschen zu sprechen, ja, dann würde ich jetzt nicht sagen, geh auf die Greater Hauptbühne.
Nee, um Gott.
Ja, weil das wäre wahrscheinlich eine Überforderung. Ja?
Da kommt er eh nicht hin.
Genau. Fordern, aber nicht überfordern. Ich will mir anschauen, wovor habe ich Angst? Und was wäre in Bezug zu dieser Angst ein Mini-Schritt? Ja? Wenn ich jetzt Angst habe, vor Menschen zu sprechen, dann wäre zum Beispiel der erste Step, den diese Person mal probieren könnte, dass ich morgen mal auf der Arbeit in einem kleinen Gruppenmeeting auch mal aufzeige und einen Input dazugebe, sodass ich mich einfach innerhalb dieses Settings langsam rantaste. Ich gehe auch nicht, wenn es ein kaltes Wasser ist, hüpfe ich im besten Fall nicht sofort komplett rein, weil muss jetzt auch nicht unbedingt das Beste sein für den Körper, sondern gehe ich mal in den Knöchel rein, ich wärme mich, also ich taste mich ran, ja, und dann wirst du merken, auf einmal irgendwann stehst du komplett drin und es geht. Das heißt, rantasten. Wo ist meine große Herausforderung und wie kann ich sie runterbrechen? Ja, ich mache es auch viel im Fitnessbereich, ja, wenn jetzt zu dir jemand kommt und er will auch irgendwo Muskelaufbau machen, dann wirst du nicht sagen, okay, pass, hier hast du die 100-Kilo-Hantel und let's go, sondern da startest einfach mal vielleicht mit derselben Übung, wo auch 100 Kilo stemmen könnte, aber der macht einmal mein Eigenkörpergewicht. Das heißt, langsames Rantasten und du könntest eigentlich die größten Herausforderungen und Ängste relativ gut runterbrechen.
Aber dann natürlich auch, und das ist, finde ich persönlich so wichtig, weil ich habe das auch bei dir gehört, in dem Fair Talk Interview, Dann aber auch sich so ein bisschen zu feiern, was man gut gemacht hat und zu sagen, hey, ich habe das gut gemacht und das mal zu bejahen und einfach nicht schon wieder den Fehler zu suchen. Denn wenn viele Menschen immer gewohnt sind, überall den Fehler zu suchen und mangelndes Selbstvertrauen haben und in dieser Negativspirale drin sind, dann sehen die tatsächlich auch in den kleinsten Erfolgen wieder irgendwas, was natürlich wieder nicht perfekt ist, ja. Und du hast es auch so schön gesagt, gerade jetzt bei dem Thema Krankheit, sind ja sehr viele Menschen sehr krank und es gab noch nie eine Zeit, wo so viel Angst und Depression war wie aktuell. Ich erlebe das auch immer in meinen Intensivseminaren, dass die extrem im Ungleichgewicht sind, ja. Was gibst du denn den Menschen für einen Instrumentenkoffer an die Hand, gerade die so eine Angst haben, die vielleicht auch jetzt sagen, boah, dieses Leben da draußen, ja, da ist der Krieg, dort drüben ist irgendwie ein Verrückter in Amerika. Gibt es da was, wo du sagst, neben dem Rezeptzettel, es gibt da so einen kleinen Instrumentenkoffer, um einfach vielleicht auch mal mental besser damit umgehen zu können? Gibt es da eine Übung, eine Mindset-Geschichte? Was gibst du deinen Leuten damit auf den Weg?
Also ein Perspektivenwechsel ist ein ganz, ganz großer Hebel, weil vor allem, wenn ich in so einer Angstmentalität drin bin, dann wird meine Fragestellung auch im eigenen Dialog meistens in so eine Opferhaltung reingehen, ja? Boom, wenn mir dann das passiert und was ist, wenn da jetzt etwas entsteht und warum schon wieder wir und wieso wieder ich, ja? So, das ist so der gängige Dialog, den viele Menschen dann in sich pflegen, wenn sie stagnieren. Wenn du hier mal die Fragestellung änderst und in den Input reingehst, es ist, wie es ist. Da draußen kracht die Welt. Da passieren Dinge, die sind nicht toll. Da entstehen Sachen, die kann ich manchmal gar nicht kontrollieren. Was kann ich tun, obwohl? Was kann ich tun, trotz dieser Umstände? Und dann öffnet sich ein kleines Fenster mit Möglichkeiten, mit Ressourcen. Und das wäre so ein erster Punkt mal. Das heißt, oder wofür wäre so eine Situation, die das Leben jetzt gerade hergibt, eine Gelegenheit? Oder angenommen, das Leben wird es gut meinen mit mir. Vor allem in einer Situation, wo es sich vielleicht auch gerade nicht so gut anfühlt. Aber angenommen, das Leben wird es trotzdem gut meinen für mich. Welche Fähigkeiten möchte das Leben gerade, dass ich mir aneigne? Oder welche Stärken bräuchte ich, damit ich mit so einer Situation besser umgehen kann? Und dann kommst du automatisch in eine ganz andere energetische Haltung, in eine lösungsorientierte. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite ist natürlich auch die Körpersprache. Weil wenn du dich dann nochmal beobachtest, wie du dann wahrscheinlich durch den Tag gehst, ja, ob das mit einer Bestimmtheit ist, ob das mit einer Klarheit ist, wenn du dich mal 24/7 beobachten würdest, ja, wie du von der Energie her unterwegs bist, hat es mehr mit, ich habe Bock, was zu verändern oder mehr mit Zurückhaltung zu tun, wirst du relativ schnell draufkommen, warum du den Situationen so begegnest, wie du ihnen oft begegnest. Ich merke das nämlich bei mir selbst. Wenn irgendwo ein Szenario ist und dann zweifle ich, ich kann spürbar einen Unterschied klar machen, wenn ich zum Sport gehe, dann eine geile Fitness-Session gemacht habe, da vielleicht einen neuen Rekord gefeiert habe und dann denke ich noch einmal an dasselbe Szenario, dann kommt in mir so hoch, wieso mache ich mir darüber überhaupt Gedanken? Das ist für mich überhaupt kein Problem. Weil einfach mein Gehirn dadurch andere Signale bekommen hat und ich den Dingen anders begegne. Ja, aber das hast du eingangs auch schon schön gesagt von dem Vorgespräch, was natürlich auch unsere Gedanken dann auf unsere ganze Physiologie, auf unsere Biologie für einen Einfluss haben.
Mhm. Ja. Du bekommst natürlich auch so eine andere Ausstrahlung, ziehst andere Dinge in dein Leben an. Ne? Es ist aber so ein bisschen auch so eine Fleißarbeit, ne? Halt immer wieder dran zu bleiben. Ja? Gibt es denn so Übungen, die man direkt schon am Morgen machen kann? Also empfiehlst du deinen Klienten direkt am Morgen schon irgendwelche Übungen zu sagen, hey, pass mal auf, wenn du das und das tust, kannst du schon mentales Training in deinen Alltag integrieren und hast die und die Effekte?
Also ich will sogar so weit gehen, dass sich die meisten Menschen den ganzen Tag durch die erste Stunde des Tages zerstören. Weil sie da schon beginnen, sie stehen auf und das Erste, was sie ist, Handy auf und zack, 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 zack und diese Meldung und diese Meldung und diese Meldung und Gehirn kriegt Stress, Stress, Stress. Das muss ich noch tun, dann schaue ich mir noch den Instagram-Post an. Ah, okay, der ist jetzt auf diesem schönen Urlaub, ich habe schon wieder dieses Leben. Dann gehst du wieder in den Vergleich. Das bedeutet, die erste Stunde des Tages wird da teilweise so schlecht angegangen, dass du da das Momentum in eine komplett falsche Richtung legst. Der Tipp, den ich geben würde, ist, dass du, wenn du in der Früh aufstehst, mal die ersten 30 Minuten mindestens dein Handy weggibst, nicht angreifst, nicht anschaust. Du stehst auf, du machst dir von mir aus ein Frühstück, du gehst auf deinen Balkon, du machst das Fenster auf, du atmest, du beginnst dich mal zu spüren, du tust irgendetwas, was gut für dich sein könnte, weil du dir dadurch auch schon unbewusst signalisiert, Du bist das wichtigste Element in deinem Leben. Wenn du nämlich in der Früh aufstehst und das Erste, was ist, du schaust auf deine Mails, dann signalisierst du dir schon unbewusst, naja, heute geht's wieder nicht um mich. Ich bin an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle. Davor kommen schon mal alle anderen. Und das zieht sich dann halt durch. Und das wäre so ein erster Tipp, wo ich sage, gib dir in der Früh nicht die komplette Kanne Reizüberflutung, weil dein Gehirn natürlich dann auch darauf getrimmt wird und es sucht halt dann auch im Laufe des Tages eine noch höhere Schippe. Das heißt, wenn du in der Früh schon startest mit extremen Dopaminschüben, weil da so viel kommt, dann werden dich alltägliche Dinge im Laufe des Tages, vielleicht ist es mal ein schöner Sonnenaufgang, vielleicht ist es ein schönes Gespräch mit jemandem, es wird dich gar nicht mehr so schön beleben, wie es dich beleben könnte, weil deine Hemmschwelle durch die erste Stunde schon in eine Richtung gedrückt wurde, die du jetzt durch diese Tätigkeiten nicht mehr einholen kannst.
Also ganz wichtig eben auch der Start in den Tag, ne? Da sind ja unsere Gehirnwellen auch noch niedrig und dann ja, fängt man schon an, sich mit all diesen Stressoren zu beschäftigen. Das macht natürlich auch wenig Sinn, ja. Jetzt gibt es viele Menschen, du hast es auch erlebt in deiner Phase als Leistungssportler, die machen sich so unfassbar viel Druck, ja. Dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, dieses Gefühl, ach, alle anderen, die, wie du es so schön gesagt hast, die sind auf der Sonnenseite des Lebens und man selbst ist immer so am Kämpfen. Hast du so einen Tipp, wie geht man denn mit diesem ganzen Druck um? Wie kann man es denn schaffen, einfach auch mal so ein bisschen diese Leichtigkeit und Gelassenheit wieder so ein bisschen zu trainieren? Was hast du denn da für einen Tipp aus deiner Praxis?
Ja, dass man zum Beispiel mal wirklich rauskommt vom Vergleich und eher mal hingeht zum von mir aus Angleichen. Das bedeutet, ich vergleiche mich nicht mehr, sondern ich möchte mich maximal angleichen. Ich kann ja relativ schnell beobachten, wenn ich mir jetzt irgendjemanden anschaue, ja, und der hat vielleicht Erfolge, und dann kommt im ersten Moment in mir Stress hoch, dann ist es aus einem Mangelbewusstsein, weil ich mir denke, der ist dort und ich bin erst da. Ich kann mir aber dieselbe Situation anschauen und könnte dem Umstand eine andere Bewertung geben und könnte mir sagen, wow, schau mal, was möglich ist. Wow, schau mal, was man erreichen könnte. Was macht der vielleicht anders? Was setzt der vielleicht für Handlungen, die ich auch in meinem Leben integrieren könnte, damit ich auf einen ähnlichen Stand komme? Das heißt, weg vom Vergleichen hin zum Angleichen, wenn es Menschen gibt, die dich inspirieren. Das sorgt in der Regel dafür, dass du dich nicht mehr so stark unter Druck setzt. Weil ich finde das super toll, wenn du dir Vorbilder holst, wenn du dir schaust, okay, wow, der ist da, der ist da, der ist da. Wenn ich die besten Speaker da draußen sehe oder wirklich einflussreiche Coaches, dann denke ich mir, boah, es ist richtig cool, wie viele Menschen man da wirklich erreichen kann. Man könnte aber genauso in die Energie reingehen, ma, warum ist der schon da und ich erst da oder so, ja? Das heißt, es hat sehr, sehr viel mit der Art und Weise zu tun, wie du den Dingen begegnest.
Ja, das ist schön. Und das kann man natürlich auch wieder trainieren. Das kann man üben, das kann man auch einfach oft genug wiederholen, weil wir haben ja sowas wie Neuroplastizität. Das heißt, wir gewöhnen uns ja dann an bestimmte Dinge. Und unser Körper und vor allen Dingen unser Geist, der ist ja dann auch irgendwann auf diesem ökonomischen Pfad unterwegs. Alles, was du oft genug übst, das baut er auf und dann kannst du es schneller abrufen. Aber man muss eben auch dranbleiben. Es ist halt auch eine klitzekleine Fleißarbeit, ja. Wie war das denn bei dir? Gab es denn mal bei dir eine Herausforderung, die richtig heftig war, wo du gesagt hast, jetzt ist es gut, dass ich all diese Techniken drauf habe?
Die sind immer wieder mal da, dass Situationen da sind, die dich vielleicht mal ein Stück weit emotional größer herausfordern. Aber ich habe eben zum Glück jetzt über die Jahre hinweg mir wirklich schon so viel angeeignet, dass für mich das Emotionale nicht mehr so eine große Rolle spielt.
Mach mal ein Beispiel. Sag mal, boah, das war echt tough, aber I did it. Weil ich habe ganz einfach mir toll...
Ich denke, ich gehe einfach einmal auf Beispiele rein, die jeder irgendwo kennt, ja. Dass du zum Beispiel, du arbeitest auf einen Traum hin, du arbeitest auf ein Ziel hin und am Ende des Tages entscheidet man sich für eine andere Person. Oder da hat zum Beispiel jemand, hat jetzt diesen Traumjob vor Augen, ja, und er investiert viel, er macht die Ausbildungen dafür und dann ist das Bewerbungsgespräch am Tag X und dann wird er einfach für einen anderen entschieden. Ja, also so gängige Beispiele, die wir irgendwo alle kennen. Der Ansatz, der mir am allermeisten hilft, ist, dass ich mir in solchen Situationen sage, das Leben ist immer für mich. Und was jetzt nicht ist, ist jetzt nicht dran. Und nichts ist so, wie es scheint. Und wer weiß, ob ich vielleicht in 1, 2, 3 Jahren dankbar bin dafür, dass es jetzt so nicht geklappt hat, wie ich mir vorgestellt habe, dass es jetzt gerade klappen muss.
Und hattest du schon mal so eine Situation? Hast du schon mal sowas erlebt? Also, oder ich meine, du musst ja nicht uns daran teilhaben lassen, aber es ist immer schön, so eine emotionale, ja, vielleicht auch mal Begebenheit mitzuteilen, zu sagen, hey, hatte ich auch schon. Und dann habe ich ganz einfach das und das gemacht, ja. Gab es das schon bei dir oder vielleicht auch in deiner Leistungssportzeit?
Es war vor allem in der Leistungssportzeit. Da war es schon, da war es öfters der Fall. Jetzt in meiner Karriere im Coaching und im Speaken läuft es eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr gut an. Aber die prägenden Situationen, die mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden waren, die waren tatsächlich nur eher in der Leistungssportkarriere, in der Profikarriere, wo du halt wirklich in den entscheidenden Momenten, wo du weißt, du bist kurz wieder vom Sprung auf den nächsten Level, ja, kriegst kurz vom Profivertrag, reißt dann wieder das Innenband im Knie oder und solche Dinge. Und da liegst halt dann schon einmal auch emotional am Boden. Aber das war schon immer irgendwo meine Einstellung, dass ich nach dem Guten suche. Also ich habe für mich persönlich so diese Einstellung entwickelt, relativ früh. Ich will das Gute darin sehen. Auch wenn ich jetzt noch nicht sehe, es muss irgendwo einen Grund dafür geben. Aber es war vor allem die Verletzungsthematik. In Momenten, du bist kurz davor und wieder zack.
Siehst du
und dann kam, entschuldige, ja. und dann ist es ja aber genauso, weil das war dann, also vor allem, das war ja auch der Knackpunkt dann in meiner Karriere, die allerletzte Verletzungsmisere dann, die hat mich wirklich nochmal richtig rausgekickt und ich wollte eigentlich gar nicht aufhören mit dem Sport. Aber es war dann irgendwo so, es macht keinen Sinn mehr, dann hast du auch keinen neuen Vertrag mehr bekommen und dann musste ich ja eigentlich sogar eine neue Richtung einschlagen und das eben in Richtung Personal Training. Und natürlich denkst du vor allem zu Beginn noch, ja, okay, aber angenommen, das hätte nochmal geklappt und so weiter und so fort. Ja, aber ich habe mich dann halt relativ schnell umgepolt, dass ich mir gesagt, okay, es ist jetzt, wie es ist, dann sorge ich halt jetzt dafür, dass das jetzt die beste Situation wird, die entstehen könnte. Und dann habe ich wieder andere Handlungen gesetzt. Mhm. Und heute rückblickend war es das Beste, was mir passieren hätte können. Ja. Sonst würde ich ja heute nicht da sitzen.
Ja, das stimmt. Also es sind diese Momente, wo man einen kleinen Schlag auf den Hinterkopf bekommt, wo das Universum sagt, du bist ja gerade auf dem falschen Pfad unterwegs. Ich helfe dir mal, dass du sehen kannst, wo es eigentlich lang geht. Ja, ich kenne das auch sehr, sehr, sehr gut. Ich hatte viele, viele von diesen ordentlichen Rückschlägen in meinem Leben, habe ich mir in diesem Leben ausgesucht. Und mir hat das mentale Training dann, als ich es verstanden habe und für mich umgesetzt habe, natürlich auch enorm geholfen. Du hast ja auch mit sehr erfolgreichen Menschen schon gearbeitet, ja. Neben dieser positiven Ausrichtung direkt am Morgen, dass man sich diese Stunde wirklich auch ordentlich gestaltet, ja. Was sind denn noch Techniken, neben dem sehe die Welt eben auch aus einer anderen Perspektive, sehe, dass die Dinge für dich laufen, nicht gegen dich. Gibt es denn noch etwas, wenn gerade Menschen total am Boden sind, weil sie vielleicht, und das war damals ja bei Fairtalk auch der Fall, eine Krebsdiagnose bekommen haben, weil sie vielleicht jetzt einen Verlust haben vom Arbeitsplatz. Gibt es da so einen Ratschlag, wo du sagst, hey, probier mal mental das und das zu tun, weil ich glaube auch Manifestation ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, in deiner Arbeit.
Ja, also die Brücke hin zur Möglichkeit ist Akzeptanz. Das heißt, wenn die Dinge wirklich herausfordernd sind, wenn es wirklich mal reinkragt, dann wäre es jetzt zu viel verlangt, wenn man jetzt wieder sagt, okay, komm, jetzt sei wieder gut drauf und denk positiv und alles wird gut. Ja, da lügst du dich selber an, das wird nicht gleich funktionieren. Das heißt, den Hebel, den ich da mitgebe, ist, dass wir mal schauen, wie können wir die Situation, wie sie jetzt ist, so gut es geht, annehmen. Annahme bedeutet nicht, ich gehe jetzt in die Opferhaltung, ja, warum passiert mir das und ich lasse mich jetzt schleifen. Nein, Annahme bedeutet einfach mal nur, es ist, wie es ist. Es nimmt mal den Druck raus. Weil der größte Stress entsteht ja aufgrund von einem Vergleichsszenario. Du hast eine jetzige Situation und du stellst dir vor, wie es sein soll. Mhm. Und diese Diskrepanz dazwischen, die sorgt für diese Spannung. Und wenn du schaffst, deine jetzige Situation anzunehmen, wie sie ist, dir dann die Frage stellst, natürlich, es könnte leichter sein, wenn ich jetzt diese Diagnose nicht hätte. Natürlich könnte es leichter sein, wenn mich die Familie unterstützen wird. Natürlich wäre es leichter, wenn ich einen Partner hätte, der mir Kraft gibt. Natürlich wäre es leichter. Keine Frage. Aber was kann ich tun, um mit den Karten des Lebens, die ich jetzt gerade bekommen habe, trotzdem noch das Spiel in eine andere Richtung zu lenken? Das heißt, was kann ich tun, obwohl? Das ist so der Ansatz. Und gleichzeitig sorgt ja die Akzeptanz und die Annahme und der mangelnde Widerstand zur Situation sorgt dafür, dass sich deine Energie verändert, dein Schwingungsfeld. Und Akzeptanz hat eine Frequenz von Fülle. Das bedeutet, wenn ich annehmen kann, was ist und akzeptiere, was ist und Ja sage zur jetzigen Situation, begebe ich mich schon in eine erhöhte emotionale Verfassung, die die Basis dafür legt, dass bessere Dinge in mein Leben kommen könnten. Wir kriegen das, was wir sind, was wir ausstrahlen, was wir verkörpern, nicht das, was wir wollen. Wenn du natürlich jetzt da mit einer herausfordernden Situation konfrontiert bist, du gehst ganz stark in den Widerstand gegen das, ich will das nicht, das soll nicht sein und es sollte so sein, dann kriegst du ja das, was du bist und nicht das, was du willst. Das heißt, das Leben sagt dann nicht, okay, ich gebe dir jetzt das, was du ja haben willst, sondern das Leben denkt sich, aha, diese Person strahlt aktuell sehr, sehr viel Mangel aus, sehr, sehr viel Unzufriedenheit aus, sehr, sehr viel, ich bin nicht glücklich, wie es jetzt ist, aus. Okay, muss anscheinend sehr wichtig sein für diese Person. Ich gebe ihr mehr davon, dass sie sich mehr danach fühlen kann. Und dann siehst du dann noch mehr Blödsinn an. Wenn du es aber in so einer Situation schaffst, und das ist die größte Herausforderung, das mal anzunehmen, red's nicht schön, ich nehme es an. Habe ich schon alles richtig gemacht, um dann Step by Step wieder in lösungsorientierte Gedanken reinzukommen.
Arbeitest du persönlich auch mit bestimmten Tools? Also ich mache bei meinem Mentaltrainingsseminar, ich habe ja ein Mentaltrainingsseminar, arbeite ich mit Mindmovies, Sprachmemos, Affirmationen, mit all diesen ganzen Tools eben auch. Nutzt du diese visuellen Tools eben auch, um das Unterbewusstsein, ich sage jetzt mal, positiv zu programmieren?
Ich halte prinzipiell schon einiges davon. Ich in meiner Arbeit setze es nicht so stark ein. Also womit ich sehr, sehr stark arbeite, ist, dass ich den Leuten so einen Werkzeugkoffer mitnehme, was Perspektivenwechsel betrifft, dass sie so für jede Lebenssituation eine Möglichkeit haben, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen, weil das einfach das ist, was mir am besten hilft. Dann arbeite ich mit den Leuten daran, dass sie einfach relativ schnell werden im Gedanken erkennen. Es geht gar nicht darum, dass du dafür sorgst, dass du nie wieder Gedanken hast oder nie wieder negative Gedanken hast, weil es ist ein Irrsinn. Es werden immer wieder mal Gedanken kommen, auch nicht so tolle. Aber wenn du einfach relativ schnell wirst im Erkennen von Gedanken, also bevor sich das dann wirklich ausbreiten kann, dass da eine Geschichte draus entsteht und du dann auf einmal bis 10 Minuten abgeschwiffen und auf einmal fühlst dich dann auch schon danach, weil du es nicht rechtzeitig erkannt hast, da versuche ich den Leuten beizubringen, schneller zu werden im Erkennen und den Fokus zu wechseln. Wie werden sie schneller im Erkennen? Durch meditative Achtsamkeit. Also ein Tool, das ich mitgebe, ist Sequenzen im Tag einbauen, wo du Präsenz übst. Also wo du einfach mal, du setzt, banales Beispiel, du setzt dich zu deinem Mittagstisch hin und du schaltest mal alle Reize um dich herum aus, du tust mal das Handy weg, du tust die Zeitung weg, du tust die Musik ausschalten und du isst mal oder löffelst mal deine Suppe und schmeckst Bissen für Bissen. Also so eine reine Achtsamkeit. Dass du da einfach mal wieder ins Hier und Jetzt kommst. Weil dann will natürlich der Gedanke wieder weg und das und das und du kommst wieder immer zurück, immer zurück, immer zurück. Und das kann man trainieren.
Ja, es ist super. Es ist auch wahnsinnig wichtig, diesen Perspektivwechsel einfach zu praktizieren und zu üben. Ne? Also wie du es ja sagst, die gleiche Situation, aber du betrachtest die Situation eben auch einfach anders und du gönnst dir den Punkt zu finden, bevor dein Drama tatsächlich zum Drama wird. Es gibt ja Menschen, ich weiß nicht, ob du das hast bei deinen Klienten, die haben sich eine Geschichte irgendwann mal erzählt und die erzählen die seit Jahren und die lieben ihre Geschichte so sehr, ihr Drama, dass sie überhaupt nicht mehr kapieren, welchen sekundären Nutzen sie überhaupt von ihrem Drama haben, weil diese Geschichte nährt sie natürlich auch durch die Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Ne? Wenn du denen diese Geschichte wegnimmst, sind die erstmal frustriert. Ich weiß nicht, ob du das kennst bei deinen Klienten, aber ich kenne das eben auch noch. Ja?
Absolut, der Mensch bevorzugt ja das vertraute Leid im Vergleich zum unbekannten Glück. Das heißt, der liebt es, weiterhin in einem Leben zu bleiben, wo er ganz genau weiß, eigentlich macht es mich nicht glücklich, aber ich weiß, wie es sich anfühlt. Und jede Emotion, die wir haben, die hat ja gleichzeitig eine Energiefreisetzung oder eine Hormonausschüttung. Ja, und wenn du natürlich jetzt ein Leben lang immer in dieser ähnlichen Dramaturgie drinnen bleibst, hast du natürlich immer wieder ähnliche Emotionen und der Körper gewöhnt sich dran. Und wenn du jetzt auf einmal daherkommen würdest und sagst, ich verändere mich, ich setze einen neuen Step, dann ist es zu Beginn für viele Leute wie ein emotionaler Entzug. Und den hält man dann nicht aus und dann sage ich, okay, ich gehe wieder mein altes Leben. Und deswegen ist Veränderung dann für viele Leute sehr, sehr schwer, ja. Und die sind, wie du sagst, verliebt in ihr Leben, das sie eigentlich gar nicht mögen.
Ja. Sag mal, welche positiven Effekte hast du denn schon erzielt, wo du sagst, boah, seitdem ich das und das mache, ist das und das in mein Leben gekommen? Also, was führst du denn auf deine mentale Stärke, tatsächlich in deinem Leben zurück?
Also meinem Leben auf alle Fälle mal, dass ich schlechte Tage in den letzten 5, 6 Jahren, glaube ich, an eine Hand runterzählen kann, weil ich es relativ schnell regulieren kann. Das heißt, von mir aus hast du mal eine schlechte Stunde, weil das gelingt dir nicht, da kriegst du eine Absage, was auch immer, es ist eine schlechte Stunde. Aber ich schaff's dann, dass daraus nicht ein schlechter Tag wird. Oder dann gleich mal eine schlechte Woche, dann gleich mal ein schlechter Monat und dann redet man vielleicht irgendwann mal vom schlechten Jahr und dann fragst du Leute, warum hast denn du so ein schlechtes Jahr gehabt? Ja, weil an dem Tag, in der Situation ist das passiert. Weil sie es nicht geschafft haben, da rechtzeitig einzuhaken. Also das ist mal so ein großer persönlicher Erfolg für mich, dass ich merke, es gibt für mich eigentlich keinen schlechten Tag.
Und ich muss dazu sagen, Dominik, ich habe eine Fähigkeit, ich kann sehr viel fühlen. Ich stehe vor Menschen und für mich sind die manchmal wie ein offenes Buch. Und das stimmt. Es stimmt bei dir. Also ich habe das auch sehr gefühlt, deswegen habe ich, also ich muss den unbedingt mal in einen Podcast einladen, weil ich einfach das gefühlt habe. Und du bist tatsächlich so. Also du bist, du hast du bist so ein bisschen, jetzt nicht falsch verstehen, aber du hast schon so ein bisschen eine Buddha-Energie. Du hast eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, die du ausstrahlst. Das hast du auch schon beim Creator Festival. Also man nimmt dir das zu 100% ab und du strahlst es wirklich auch aus. Also das kann ich bestätigen.
Aber das ist die Fertigkeit, würde ich sagen, von Leadership, die ich mir schon relativ früh dann noch angeeignet habe. Und das wird oft in einem falschen Licht beleuchtet, Leadership. Ja, man glaubt, das heißt, du bist jetzt irgendwo eine Führungspersönlichkeit und du hast irgendwo eine fette Aufgabe. Leadership bedeutet, dass du die Fähigkeit hast, Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Handeln zu beeinflussen. Wenn du das kannst, dann bist du ein wahrer Leader. Das hat nichts mit deinem Status zu tun. Mhm. Und die effektivste Durchschlagskraft in deinen Wörtern hast du dann, wenn du dich selber führen kannst. Das heißt, wenn du Leadership in dir entwickelst, Selbstführung. Das heißt, du schaffst es nicht mehr, auf jeden Gedanken zu reagieren und du schaffst es nicht mehr, auf jede Emotion zu reagieren. Wenn du das in dir meisterst, dann wirkt halt jedes Wort, das du kommunizierst, nochmal ein Stück weit anders. Und da würde ich sagen, da habe ich in den letzten Jahren wirklich, das ist mein tägliches Brot. Wenn du meine Frau fragst, wird sie dir sagen, ich bin privat genau dasselbe, den du draußen in der Welt siehst. Ja, da gibt es keinen Unterschied.
Ja, schön. Das ist wirklich schön. Also ich kann es bestätigen. Ja. Wie sehen denn deine gesunden Routinen aus? Jetzt sieht man dich auf dem Video nur so ein bisschen, aber du hast einen ordentlich gut trainierten Body. Kann sich ja mal ein bisschen strecken, da sieht man nicht ein bisschen mehr. Wie sehen denn deine gesunden Routinen aus, ja? Was machst du denn, um einfach eben auch nicht nur mental fit zu bleiben, sondern eben auch körperlich?
Also ich glaube tatsächlich, dass der größte Faktor für meine Vitalität die Stressfreiheit ist. Dass ich sehr, sehr viel innere Ruhe habe. Also ich würde sagen, das ist die halbe Miete. Ja, also das ist... Es gibt Herausforderungen, aber ich schaffe halt dann relativ schnell, die zu lenken, so dass in mir nicht wirklich so ein starker Stressfaktor eintritt. Ja, da bist du auch die Expertin, was das betrifft, wie viel Stress halt echt im Körper auslösen kann. Nur das ist mal so ein großer Faktor. Der zweite Punkt ist dann natürlich, ich habe meine Sportgewohnheiten. Das heißt, ich gehe mindestens 2 bis 3 Mal in der Woche ins Fitnessstudio, da vermehrt Muskeltraining. Mhm. Aber da auch nicht 17.000 verschiedenen Übungen, sondern ich habe mich in den letzten Jahren auf so 3, 4, 5 Grundübungen fokussiert und habe herausgefunden, die helfen mir eigentlich am meisten. Wo ich merke, weniger ist manchmal mehr. Wenn du die richtigen Dinge tust, kommst du mit denen viel, viel weiter, als wenn du viele Dinge tust, auch von den falschen Sachen. Yes, und natürlich auch die Ernährung. Aber, und jetzt kommt der spannende Punkt, mein Lifestyle war vermutlich in meiner Zeit im Profisport viel, viel durchdachter, viel, viel kontrollierter, viel, viel fokussierter, als das jetzt ist. Fühle mich aber jetzt um ein Vielfaches besser. Deswegen kommen wir wieder zurück auf den Punkt, es ist der Faktor.
Ja, diese ganzen Biohacking-Menschen, ich finde das zwar ganz nett, auch bestimmte Werte, Parameter sich mal anzuschauen, aber die haben nicht nur den Blutzucker-Tracker die ganze Zeit, die haben ihren Ring am Finger, um den Schlaf zu tracken. Die gucken auf so viele Parameter, das stresst eben auch. Ja, es ist schon gut, einen Status quo mal abzurufen, aber es ist einfach, zumindest von meinem Empfinden her, auch nicht so gesund, jeden Furz und Feuerstein permanent zu überprüfen. Ja. Also zumindest stelle ich das fest, mich setzt das unter Druck und Stress, vor allen Dingen, wenn man dieses Blutzuckerding mal dran hat. Man starrt ja die ganze Zeit da drauf, ja. Und ich meine, ich ernähre mich extrem gesund, weil ich es liebe. Ich liebe dieses gesunde Essen. Für mich ist Essen pure Lebenskraft. Ich liebe das total, aber trotzdem interessiert es mich. Okay, wenn du ein bisschen gestresst bist, wie geht der Blutzuckerspiegel nach oben? Du guckst natürlich sofort auf diese Dinger drauf, ja. Und das macht wiederum wieder Stress.
Es ist ja, es hat ja jede Handlung irgendwo auch eine Schwingung dahinter. Und wenn du natürlich nur trackst, die ganze Zeit, dann könnte das sein, dass da sehr, sehr viel Kontrolle dahinter steckt. Und Kontrolle kommt oft aus einer Schwingung der Angst. Deswegen, da gibt es ja die unglaublichsten Beispiele, wenn du etwas zu dir nimmst und du machst es mit Freude und du liebst es jetzt gerade, dir das zu gönnen, auch wenn es vielleicht einmal objektiv gesehen nicht das beste Essen ist, ja, aber du hast so eine Lebensfreude dabei, wenn du dir das zu dir nimmst, dann richtet das manchmal weniger Schaden an, als wenn du dir da jeden Tag einen Salat und eine gesunde Ernährung reinpfeifst, aber nicht, weil du es gerne tust, weil du dir was Gutes tun willst, sondern weil du einfach nur Angst und Stress hast, zuzunehmen oder dich nicht richtig zu ernähren. Weil das war bei mir damals der Step Nummer eins. Also, wie gesagt, ich bin vom Spieltag. Hast mal Lust, dass du was Deftiges reinhaust? Und dann sitze ich wieder da, nicht weil ich wollte, sondern weil ich dachte, ich muss es machen, mit Karotte, Hummus und keine Ahnung was, nur um sicherzustellen, jetzt mache ich ja alles, was ich gehört, um fit zu sein. Nur, ich habe halt eines unterschätzt, meinen energetischen Stoffwechsel. Und der war gerade in der Kontrolle, in der Angst. Und der hat halt dann meinen physiologischen Stoffwechsel beeinflusst. Und am nächsten Tag hatte ich sowieso schwere Beine. Also man kann mit der inneren Ausrichtung, auch Dinge, die im Außen passieren, stark beeinflussen. Was ich jetzt nicht raus will, ist, dass du sagst, okay, Ernährung ist egal. Nein, das hat schon seine Wichtigkeit. Aber trotzdem auch überprüfen, mit welcher Grundenergie, aus welcher Intention heraus mache ich Dinge. So auch, das habe ich so oft das Beispiel, Leute, die immer sagen, ich bin ja so ein guter Mensch und ich helfe denen und ich bin immer da für alle. Ja, aber du bist oft nicht da für die Leute, weil du das aus dem Herzen heraus willst, sondern es ist eher eine Aufopferungsmechanik, weil du das eigentlich aus einem geringen Selbstwertgefühl heraus tust und eigentlich etwas haben möchtest von den anderen. Das heißt, die Handlung, die du setzt, die kommt aus der Energie der Angst, aus der Energie des Mangels. Und deswegen kommen dann vielleicht Rückmeldungen wie, es haut da wieder irgendjemanden auf den Kopf drauf oder du wirst nicht respektiert, du wirst nicht wertgeschätzt und du denkst, warum ist das Leben gegen mich? Ja, weil die Handlungen, die du setzt, auch wenn sie an der Oberfläche vielleicht kurz mal cool wirken, in der Tiefe eine gute Schwingung haben.
Ja, wie du es so schön gesagt hast, ne? Wir kommen nicht die Dinge, die wir uns wünschen, sondern die, die uns entsprechen, weil wir die entsprechende Wirkung dann tatsächlich auch anziehen. Ja. Und das ist so wahnsinnig wichtig. Ja, ich feiere ja mein gesundes Leben so sehr und vor allen Dingen meine gesunden Routinen. Und die liebe ich dann eben auch so sehr und feiere natürlich dann auch morgens mein Frühstück. Ich habe ja natürlich eine Riesenroutine, die ich morgens mache. Also bei mir dauert das morgens tatsächlich 3 Stunden. Aber ich liebe das eben auch, ne? Mit rausgehen an die frische Luft und Atmung und Meditation. Und ich feiere mein Bio-Photonen-Frühstück. Hat im Übrigen bei Instagram Karriere gemacht, obwohl ich das nie wollte. Ja?
Das ist meistens so.
Ja, das sind die Sachen, die man einfach nicht geplant hat. Ne? Sag mal, wenn jetzt jemand hier zuhört und er sagt, ich finde den echt klasse. Also der hat irgendwie auf mich eine sehr, sehr positive Wirkung erzielt. Wie findet man dich? Wo findet man dich? Und was bietest du denn für Programme an? Findet man die alle auf der Homepage? Oder wie kann man am leichten mit dir im Kontakt kommen?
Also der schnellste Weg, mit mir in Kontakt zu kommen, beziehungsweise mit einigen Leuten aus meinem Team, ist über meine Website. Da kannst du dir ein kostenloses Infogespräch einbuchen. Dann kannst du dir hier einfach mal komplett unverbindlich anhören, was es für Möglichkeiten geben könnte bei mir. Bei uns ist immer auch wichtig, dass wir schauen, okay, wo steht der Mensch? Wo will er hin? Und sind wir die richtige Adresse, um dich an die gewünschten Ergebnisse zu führen? Und das wird einfach mal abgeklärt. Und dann werden wir dir einfach Möglichkeiten aufzeigen, wie es in so einer Zusammenarbeit geben könnte. Und dann kann es eventuell losgehen. Also die Website, dominikrass.com oder...
Legen wir alles in die Shownotes, ja? Ist sowieso hier.
Ja. Und so natürlich über Instagram, beziehungsweise meinen YouTube-Kanal, also vor allem auch Instagram, wo täglich Reels reinkommen, kurze Impulse, die du mitnehmen kannst. Genau.
Super, sehr schön. Bringen wir alles hier in die Shownotes mit rein. Und ich habe natürlich noch so ein paar persönliche Fragen an dich, weil die Menschen interessiert es immer, Wie ist das denn eigentlich bei diesen persönlichen Themen? Ja, was bist du denn für ein Sternzeichen, Dominik?
Wassermann.
Ein Wassermann. Kennst du deinen Aszendent?
Steinbock.
Oh, das sind sehr, sehr zielstrebige Menschen, ne? Die wissen schon genau, was sie wollen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
Blau.
Dein Lieblingsessen?
Pizza.
Pizza! Oh, ich weiß jetzt schon, Dominik, das ist immer so.
Es
ist
kaum
immer so. Vor allen Dingen ist es immer, wenn dann so diese Sternchen bei mir im Interview dann so ein Lieblingsessen haben. Einer sagte mal, ich glaube, das war der Professor Wienicke, ne? Ich glaube, der sagte Knödel oder irgend sowas. Und dann schrieb mir tatsächlich jemand auf Instagram, der Professor Wienicke ist auch Knödel. Seitdem esse ich jetzt auch wieder Knödel. 100% wird es jetzt so sein wie bei dir. Ah, der Dominik isst Pizza. Ich esse dann auch Pizza. Aber es ist in Ordnung, ja. Was ist denn dein größtes Laster?
Eine gute Frage. Mein größtes Laster? Ja, vielleicht die eigenen Ansprüche hin und wieder.
Okay. Also du bist schon so ein bisschen perfektionistisch und hast auch hohe Ziele.
Ja.
Auch wenn du dir keinen Stress machst.
Ja, die kommen durch. Genau, also hohe Ziele sind auf alle Fälle da. Perfektionistisch würde ich nicht sagen, aber vor allem hohe Ziele.
Also
ja.
Wenn du kein Coach geworden wärst, was wärst du denn dann heute?
Ich glaube, ich wäre im Personal Training geblieben. Also tatsächlich im Fitnessbereich. Weil das sozusagen ja für mich persönlich auch das Naheliegendste ist. Ja, das macht mir auch Privatfreude. Und ich denke, da wäre ich drin geblieben. Ja.
Und was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir privat natürlich, dass es für mich persönlich und meine Familie erster Linie mal gesundheitlich so toll weitergeht, wie es aktuell ist. Und dann im Kollektiv für unsere Welt auf alle Fälle ein besseres Emotionsmanagement, sodass einfach viele, viele Konflikte, die heute da draußen stattfinden, nicht mehr stattfinden werden. Ja, weil ich glaube, dass das einer der großen Punkte ist. Ja, eine mangelnde emotionale Intelligenz, die halt dann dafür sorgt, dass wir so ein kurzes Reizreaktionssystem haben, dass einfach Handlungen gesetzt werden, die dann für solche Auswirkungen sorgen. Und da will ich wirklich sagen, hat jeder einzelne Mensch, selbst wenn du glaubst, okay, das Szenario ist aber jetzt weit weg von mir und was soll ich jetzt als kleiner Mensch da jetzt auswirken? Jeder einzelne Mensch kann in seinem Mikrokosmos Handlungen setzen, die den Nächsten in seiner Umgebung beeinflussen. Und so geht es halt weiter und es ist eine Kettenreaktion. Und da unterschätzen wir echt manchmal unsere Wirkung. Aber was wir für einen Einfluss haben auf unser Umfeld.
Schön. Ja, lieber Dominik, ich danke dir sehr für deine Zeit, sehr für dein Wirken. Ich finde es großartig. Wir brauchen einfach ganz viele Menschen, wie du es eben auch bist, die anderen Menschen Hoffnung, Mut machen und eben auch Instrumente vermitteln, die sie selbst verkörpern. Einer meiner ganz wichtigen Grundprinzipien ist eben auch Authentizität und da bist du wirklich ein leuchtendes Beispiel. Also vielen Dank für dein Sein und für dein Wirken. Ja, und ich hoffe sehr, dass wir uns ganz bald wiedersehen und vor allen Dingen eben auch nächstes Jahr hoffentlich beim Creator Festival, ja?
Unbedingt.
Das wäre schön, ja? Ich danke dir, lieber Dominik, und mach weiter so.
Danke, Kerstin, und bis bald.
Ciao.